Das Thema Meer, das spielt derzeit immer wieder in Büchern eine große Rolle. Ruth Lebs Gespräche auf dem Meeresgrund, Dörte Hansens Zur See und andere Romane handeln von der Faszination und den Geheimnissen des Meeres. Auch die Französin Mariette Navarro nimmt für ihr Romandebüt Über die See das Meer zum Dreh- und Angelpunkt ihres Werkes, in dem es um große Fragen wie Leben, Tod, Erinnerungen und Neuanfang geht. Unsere Literaturfrau Margarete von Schwarzkopf hat den Roman gelesen. Hallo Margarete.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Margarete, es gibt etliche Bücher zum Thema Meer. Um was geht es jetzt in dem Roman Über die See?
Es ist kein üblicher Roman, wie man so erwartet, wenn über die See gesprochen wird und wenn nachgedacht wird. Wie gesagt, die See ist zurzeit das große Thema. Es gibt auch immer neue Publikationen. Mariette Navarro erzählt eine völlig ungewöhnliche, auch völlig unrealistische Geschichte, aber sie nutzt das als Metapher für das Leben. Und zwar geht es um einen großen Container, der über den Atlantik fährt, und die Schiffsleute, die an Bord sind, bitten ihre Kapitänin, also eine Frau, doch einen großen Wunsch ihnen zu erfüllen. Sie wollen im offenen Meer schwimmen, also mitten auf dem Atlantik in einer Gegend, wo keine anderen Schiffe mehr zu sehen sind. Diese Männer möchten gerne, weil sie ja Seefahrer sind, Matrosen, Offiziere, wollen im Meer schwimmen, und die Kapitänin erlaubt es ihnen, und das wird für alle Beteiligten in diesem Roman, ein sehr schmaler Roman, aber mit viel Inhalt, zu einem ungeheuren Erlebnis, zu einem, ja, einer Metapher über Leben und Tod.
In der Wahrheit würde ich jetzt auch sagen, das ist ein echtes Abenteuer, mal eben mitten im Meer anzuhalten und dann da schwimmen zu gehen. Und dann noch eine Kapitänin, auch das ist ja ungewöhnlich. Wer ist diese Frau, die im Fokus des Buches steht?
Sie ist eine Frau, die aus einer Kapitänsfamilie stammt. Schon als Kind ist sie mit ihrem Vater über das Meer gefahren, und für sie stand immer schon fest, ich werde eines Tages auch Kapitänin sozusagen. Das hat sie sich erfüllt, diesen Traum. Sie steht vor einer riesigen Verantwortung natürlich, und sie beginnt natürlich diese Reise ins Ungewisse, auch weil diese Atlantik ist ja gewaltig und geheimnisvoll, auch mit gewissen, ja, wie soll man sagen, bangen Gefühlen. Und dann kommt es zu diesem Ereignis, dass ihre Seefahrer in mehr wollen, und das ist für alle dann nochmal so ein Moment, wo sie anfangen, über ihr Leben nachzudenken, und sie auch sich erinnert an ihren Vater, an die ersten gemeinsamen abenteuerlichen Fahrten auf dem Meer. Also auch eine Phase der Ruhe mitten im Ozean, was eine ganz ungewöhnliche Geschichte darstellt.
Ist das Meer, ist der Atlantik, ist der mehr als nur sozusagen beiläufig in die Geschichte mit reingekommen, weil man nun mal im Wasser schwimmen muss, oder spielt der schon eine entscheidende Rolle?
Es gibt wunderbare Schilderungen des Meeres, weil Meer ist ja immer faszinierend, egal ob man es als poetisches Essay nimmt oder eben als Abenteuerroman. Das Meer ist auch sozusagen eine Geschichte, die ein bisschen sich an Aristoteles hält, der einmal gesagt hat, er teilt die Menschheit in Lebende, Tote und Seefahrer ein. Eine ganz interessante Geschichte, weil Seefahrer stehen ja im Leben, sind aber ständig mit dem Tod konfrontiert, denn das Meer ist unberechenbar, und wir wissen ja, wie viele Seefahrer auch nie wieder zurückgekommen sind. Und wie gesagt, alle Beteiligten, die im Meer schwimmen, werden auf einmal konfrontiert mit diesem ungeheuren Gefühl der Leere, der Weite, mit ihrem eigenen Leben. Und auch die Kapitänin, die alleine auf diesem Schiff zurückbleibt, beginnt auf einmal über ihr Leben nachzudenken. Was möchte ich eigentlich im Leben? Was bedeutet Leben? Was bedeutet sozusagen auf dem gewaltigen Meer mit einem großen Schiff herumzufahren? Der Motor ist stehen geblieben, er springt dann wieder an, und in dem Moment, als er anspringt, beginnt das normale Leben wieder. Die Seefahrer kehren zurück auf ihr Schiff. Sie beginnt ihr Leben wieder, und das ist unglaublich poetisch und spannend erzählt, aber keine Piratengeschichte.
Genau, also Seefahrerballade ist es nicht, Piratengeschichte nicht, Abenteuerroman nicht, aber einen Reiz hat der Roman definitiv, wie ich höre.
Ja, er hat auch etwas sehr Philosophisches. Wie gesagt, wir alle lieben, also fast alle Menschen lieben das Meer. Wir fürchten das Meer, mit Recht. Und es ist wirklich auch so eine, wie ich schon sagte, Metapher, dass man mal innehält, auch in diesem gewaltigen Ozean mit seinen gewaltigen Wellen, dass man mal innehält und beginnt, über das Leben nachzudenken. Und gleichzeitig ist es durchaus spannend, denn man weiß die ganze Zeit nicht, kommen diese merkwürdigen Matrosen, Seeleute überhaupt wieder zurück auf das Schiff, das ja jetzt ganz allein im Meer liegt mit seiner Kapitänin an Bord, die eben auch die Gelegenheit nutzt, nutzt, um über ihr Leben zu reflektieren. Und das sind ungeheure Spannungsmomente, denn das Meer ist auch in diesem Buch kein liebevolles, freundliches Mittelmeer, sondern der gewaltige, grausame, riesige Atlantik. Und das gibt eine gewisse Spannung, die bis zum Schluss anhält. Und wir erfahren dann, welche Lehren oder welche Konsequenzen dieses Abenteuer für die Beteiligten dann auch hat.
Ja, und erfahren kann das nur, wer den Roman auch weiter liest. Über die See von Mariette Navarro in der Übersetzung von Sophie Bese ist im Kunstmann Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Und gleich stellt Ihnen meine Kollegin Margarete von Schwarzkopf noch einen weiteren Roman vor. Diesmal von dem deutschen Autor, der in der Nähe der Nordsee geboren wurde. Margarete, bis gleich.
Bis gleich, danke.
Gehen wir weiter mit dem Thema Literatur. Das ist ja in dieser halben Stunde hier unser großes Thema im Domradio. Gerade haben wir mit Bücherexpertin Margarete von Schwarzkopf schon über das Romandebüt Über die See von Mariette Navarro gesprochen. Jetzt geht es um den deutschen Autor Volker Jaag, der im niedersächsischen Ottendorf geboren wurde. Er hat längere Zeit in Köln gelebt, ehe er wieder in seine Geburtsstadt zwischen Elbe und Nordsee zurückging. Robuste Herzen heißt diese Familiengeschichte, die in der fiktiven Kleinstadt Thallstedt in Berlin und in Münster spielt. Margarete von Schwarzkopf blickt mit uns auf den Roman. Margarete, ist dieser Roman nur eine weitere Familiensaga an der sich schon beliebten literarischen Genre oder ist es mehr?
Ja, es ist ja ein beliebtes Genre. Familiengeschichten sind immer die besten und man weiß schon von Tolstoi, Familiendramen geben die meisten interessanten Momente her. Diesmal geht es darum, eine Familie tatsächlich mit drei Kindern und es fängt an, wie so viele Bücher. Die Kinder kommen zusammen, sind längst erwachsen und die Mutter ist gestorben und sie wühlen in den Erinnerungen. Die Mutter hat alles aufgehoben, den ersten Milchzahn, der rausgefallen ist, die Postkarten, die Kindergartenzeichnung, alles von ihren drei Kindern, die gesagt längst dem Elternhaus entwachsen sind. Sie stammen alle aus Thallstedt, das ist letztlich Otterndorf, also der Ort, aus dem der Autor stammt, an der Elbe, zwischen Elbe und Nordsee, also eine wunderbare Gegend eigentlich. Und einige der Kinder sind geflüchtet, eine Tochter lebt noch da, ein Sohn lebt längst in Berlin und die andere hat nach Münster geheiratet. Und jetzt kommen sie zusammen und sie beginnen natürlich sich zu erinnern, was, wer oder wie war die Mutter, welche Rolle hat sie im Leben gespielt und welchen Weg sind diese drei Geschwister im Lauf ihres Lebens gegangen. Und das wird ganz interessant erzählt und ist nicht das übliche Familiendrama, wo ein dunkles Geheimnis immer alles überlastet.
Die drei Kinder sieht man ja auch, wenn man das Buch kauft, auf dem Cover, wo sie am Meer entlang gehen. Wie ist das denn jetzt bei den dreien? Verbindet sie mehr oder trennt sie mehr, diese Protagonisten?
Am Anfang trennt sie eine Menge, denn jeder geht den eigenen Weg. Das Buch beginnt damit, dass die eine Tochter Katja ihren Ehering wegwirft. Der landet im Watt, den holt sie sich zurück, weil sie meint, sie will den nicht ganz verlieren. Allerdings, ihre Ehe ist tatsächlich am Ende. Sie ist längst ins Gästezimmer ausgezogen. Der ältere Bruder hat sich nach Berlin verdrückt, arbeitet dort, sucht aber verzweifelt nach einer Frau, mit der er eine Familie gründen kann. Und die andere Schwester ist noch auch vor Ort, aber auch sie steht vor Entscheidungen. Sie hat einen Mann kennengelernt, sie möchte den heiraten und sie ist dann diejenige, die nach Münster geht. Die drei verbindet am Anfang des Buchs gar nicht so viel, obwohl wir die erste Szene ist, dass sie gemeinsam die Kisten der Mutter ausräumen, aber dazwischen vergehen viele Jahre und das ist spannend erzählt. Es heißt immer, der Monat nach dem Tod der Mutter oder kurz zwei Monate danach und dann wird zurück oder nach vorne geblendet und auch zurückgeblendet. Und das ist so spannend erzählt, weil man das Leben, die Biografie dieser drei Geschwister und wie sie auch langsam wieder aufeinander zugehen, in Details und sehr spannend erfährt.
Ist das so der Aufbau, dass man am Anfang merkt, oh, alle haben große Probleme und am Ende lösen sich diese Probleme dann auf oder ist das noch ein bisschen anders?
Das wäre zu billig. Also sie haben alle Probleme. Katjas Ehe ist am Ende. Ihre Schwester hat ein nicht eheliches Kind und sucht jetzt einen Lebensgefährten. Den findet sie auch. Dann der Bruder Leon hat eine wunderbare Frau kennengelernt. Die möchte keine Familie. Weil nicht merkwürdigerweise, alle drei suchen eigentlich Familienglück. Und sie suchen Heimat. Und das ist so spannend. Wo ist die Heimat? Ist sie in Berlin? Ist sie in Thallstedt, siehe also Otterndorf? Oder ist es Münster? Jeder versucht irgendwie sich zu verwurzeln und gemeinsam mit der Familie ein Leben zu finden. Und das ist sehr spannend erzählt, weil es immer, wie gesagt, in die Vergangenheit zurückgeht. Was passiert mit denen? Vor welchen Entscheidungen stehen sie? Und dann geht es in die Gegenwart. Und was ist aus den Geschwistern geworden? Also hat der eine eine Frau gefunden, mit der er eine Familie gründen kann? Hat die andere noch eine weitere Familie bekommen? Und was wird vor allem aus Katja, die am Anfang des Buches ihren Ehering in die Dunkelheit des Meeres hinauswirft? Und das baut der Autor sehr spannend auf. Also ich habe das Buch bis zum Schluss mit großem Interesse gelesen und auch mit sehr viel Empathie, weil die drei Figuren wachsen einem irgendwie ans Herz.
Und dass du anscheinend das Buch nicht aus den Händen legen konntest, das macht den Roman für dich auch dann so empfehlenswert?
Ja, weil es ist eine Familiengeschichte. Ich liebe Familiengeschichten, habe ja selber eine große Familie. Aber ich finde immer wieder diese neuen Konstellationen, diese drei Geschwister, die sich neu finden, die neu sagen müssen, wo bin ich zu Hause, was ist Heimat? Ist Heimat nicht letztlich dann doch die Familie, das Gemeinsame, die Erinnerungen, die wir haben, auch an den Vater, der eine dunkle Rolle spielt, während die Mutter Marlies durchaus eine liebenswerte Figur ist. All das kommt zusammen und am Ende kann ich nur sagen, weil viele sagen, ach, es gibt so viele Bücher mit schrecklichem Ende. Nein, in diesem Buch. Alle drei Geschwister haben schwierige Entscheidungen, müssen durch viele Tiefen gehen, aber am Ende ist dann doch sozusagen die Lebenskrise vorbei oder zumindest erstmal überwunden und es gibt eine Zukunft und es gibt ein Leben und es gibt auch diese drei Geschwister, die noch zusammenhalten und zusammengehören. Und das finde ich an dem Buch auch so lesenswert.
Deswegen die Aufforderung für alle, einfach mal in den Buchladen gehen und den Roman kaufen. Volker Jaags Roman Robuste Herzen ist im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Die zwei Buchtipps am heutigen Tage von Margarete von Schwarzkopf. Vielen Dank, Margarete, und dir noch einen schönen Sonntag.
Ja, wünsche ich auch allen und mit viel Lesen.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss.